Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast, wo wir uns Woche für Woche mit den Streaming-Dingen beschäftigen. Und meistens sind das ja Empfehlungen, die wir hier rausgeben, aber manchmal wollen wir auch über unsere Ärgernisse reden, die uns so als Film- und Serienfans bewegen. Zweiteres wollen wir heute auch wieder tun. Ich bin Moviepilot-Redakteurin Esther Stroh und will mich mit meinen KollegInnen zusammensetzen, um ein bisschen Klartext zu reden über ganz bestimmte Serien, nämlich solche, die eine richtig starke erste Staffel hatten und dann leider ziemlich abfielen, wo wir uns dann nachträglich fragen, wäre es vielleicht besser gewesen, wenn es einfach bei einer Staffel geblieben wäre. Wir haben uns im Streamgestöber ja schon im August einem Podcast gewidmet, den wir verschwendete Lebenszeit getauft haben und der auf einer persönlichen Ebene natürlich uns beschäftigt hat, weil für viele eine Serie, die einfach durchgeguckt wurde und dann im Nachhinein vielleicht eher Zeitverschwendung war, herauskam. Und da haben wir ganz viele Zuschriften von euch da draußen bekommen, wo es vielen von euch ähnlich ging, die sich mal richtig auskotzen mussten zu Serien. Das reichte von Lost bis zu How I Met Your Mother, True Blood, The Walking Dead, Lost, alles war dabei. Und ich glaube, da haben wir so ein bisschen einen wunden Punkt getroffen, wo wir noch ein bisschen drin rumstochern können. Auch bei uns natürlich sind da viele Ärgernisse drin. Da haben wir also auch den Wunsch von euch gehört, nochmal dieses Sammelformat auch zu wiederholen, wo viele hier ein bisschen ihr Leid klagen dürfen oder einfach mal ihr Serienhühnchen rupfen wollen. Und genau das machen wir heute, indem wir uns einem etwas abgeänderten Thema widmen, nämlich, ich habe es vorhin schon angekündigt, solchen Serien, die in Staffel 1 uns richtig begeistert haben und dann in den folgenden Staffeln in ihrer Qualität immer weiter abnahmen. Wie immer ist das natürlich alles hier persönliche Meinung, also fühlt euch bitte nicht auf den Schlips getreten, wenn eure Lieblingsserie hier auftaucht und denkt, wie kann man da sagen, die hätte nach einer Staffel enden sollen. Das ist natürlich immer alles ganz subjektiv, wie jeder eine Serie empfindet. Nichtsdestotrotz, sind hier unsere Seriengeschmäcker vertreten. Und bevor wir loslegen, natürlich immer die Bitte, helft uns, Streamgestöber noch bekannter zu machen, bewertet uns oder abonniert uns. Und dann geht's jetzt nach dem Sponsoring-Hinweis auch gleich los.
Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+ und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die finale Staffel von The Handmaid's Tale, das Historien-Epos Rise of the Raven, der amerikanisch-israelische Thriller The German, das Outlander Prequel Blood of My Blood und natürlich die neuesten Staffeln der The Walking Dead Spin-offs Dead City und Daryl Dixon. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv streamen. Du willst noch mehr? Dann teste jetzt einfach die ganze Welt von Magenta TV 7 Tage kostenfrei. Und für das ultimative Streaming-Erlebnis gibt's den Magenta TV Megastream-Tarif mit Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+ für nur 30 Euro monatlich. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
Und damit begrüße ich meinen ersten Gast hier mir gegenüber, nämlich Jenny, Chefredakteurin von Moviepilot, die schon lange eine Serie mit sich herumträgt. Es ist ja immer so, man kennt sich inzwischen und man weiß, wenn ein bestimmtes Wort oder eine bestimmte Serie fällt, dann kommt da so ein Stöhnen irgendwie in der Redaktionssitzung oder so. Und ich glaube, bei dir, Jenny, ist das bei der Serie Homeland so, oder?
Kommt auf den Kontext an, aber ich sag mal, diese Serie ist ein wichtiger und trauriger Teil meines Lebens, ja.
Ja, ja. Also wir wollen ja heute darüber reden, dass gute Serien leider nicht weiter in ihrer Qualität so weitergegangen sind, wie wir uns das erhofft hätten. Und ich erinnere mich auch noch an Homeland. Die erste Staffel kam 2011, war richtig groß. Da war, vielleicht erfasst du nochmal für die, die es gar nicht kennen, zusammen, worum es überhaupt ging da.
Genau, also Homeland lief 2011 bis 2020, was manch, glaube ich, schockieren wird, die diese Information hören. Es gibt 8 Staffeln von Homeland.
96 Folgen habe ich
nachgeschlagen. Da muss man erstmal eine Pause lassen. Jede Staffel hat verlässlich 12 Folgen. Worum geht's? Es geht um die CIA-Offizierin Carrie Matheson, die gespielt wird von Claire Danes of My So-Called Life. Fame und viele andere. Der Sternenwanderer zum Beispiel hat sie da nicht auch mitgespielt.
Romeo und Julia von Baz Luhrmann.
Genau, und diese CIA-Offizierin, Carrie Matheson, die gerne Weißwein trinkt und private Probleme hat, erfährt im Irak, dass ein amerikanischer Kriegsgefangener insgeheim für die Terrororganisation Al-Qaida arbeiten soll. Sie erfährt noch nicht den Namen, sondern nur, dass das jemand machen, einer von diesen Kriegsgefangenen sein soll. Und dann wird relativ zeitnah, wenige Monate später, der Marine Sergeant Nicholas Brody aus der Gefangenschaft befreit und kommt nach Hause. Der wird gespielt von Damian Lewis.
Band of Brothers.
Den kennt man aus Band of Brothers, aus Billions, aus Life und vielen anderen Serien und Filmen. Und Carrie's Verdacht fällt natürlich auf diesen charismatischen, rothaarigen Marine Sergeant, der mit PTSD und einer unzufriedenen Ehefrau und Tochter ausgestattet ist. Und sie beginnt, ihn zu überwachen und sie kommen sich dabei auch näher.
Und ich fand das super spannend damals, dieses ist er es nun oder ist er es nicht? Sie spielt spioniert ihm hinterher, geht sie da vielleicht über eine Grenze auch hinweg, die sie nicht überschreiten sollte? Er gleichzeitig natürlich gerade noch traumatisiert von seiner ganzen Kriegsgefangenschaft. Da kommen dann immer mehr Details zum Vorschein. Und ja, fand ich mega spannend, so als Katz-und-Maus-Spiel in einer Thriller-Staffel, einer richtig guten Krimiserie, Thriller-Serie. Und dann ging die erste Staffel zu Ende, Jenny, und die zweite hat dir offenbar nicht mehr so gefallen.
Also du hast ja schon das Katz-und-Maus-Spiel erwähnt. Mhm. Homeland, die erste Staffel, war wirklich noch damals was Besonderes, weil man hat einerseits so ein Thriller-Katz-und-Maus-Spiel und wenn man zurückreist in das Jahr 2011, da war das ja noch was Besonderes, wenn man so gebrochene, teils amoralische oder unmoralisch handelnde Charaktere hatte, wie zum Beispiel bei Breaking Bad oder bei Dexter. Und Homeland hat genau da reingeschnitten, die CIA-Agentin, die alle ihre Grenzen überwindet, die man normalerweise in diesem Job hat und Regeln bricht. Und Brody, bei dem man sich die ganze Zeit fragt, ist der wirklich ein Terrorist? Ist der nur traumatisiert? Wie weit geht der eigentlich dafür?
Der ist doch so sympathisch.
Und es ist Damian Lewis. Und es sind zwei faszinierende Figuren, solange man nicht weiß, wie weit sie imstande zu gehen sind, sozusagen. Und am Ende dieser Staffel kommt es dann, ohne hier zu spoilern, nicht zu einem harten Ende, weil schon geplant war, eine zweite Staffel zu machen. Und beide Figuren werden sozusagen weiter in die nächste Staffel getragen, weil es hätte auch anders ausgehen können.
Genau, genau. Aber man bekommt schon eine Art Auflösung zu der Frage, die man sich die erste Staffel lang gestellt hat.
Es kommt eine Auflösung zu der Frage, aber nicht eine Auflösung der Handlungsstränge.
Ja, genau.
Und das führt dann dazu, dass diese beiden Hauptfiguren, die so toll sind, die so eine Anspannung haben, so einen Funken, einfach so lange weitergetragen werden, nämlich bis ins Finale der dritten Staffel von Homeland, bis da von diesem ursprünglichen Funken nichts mehr übrig ist. Also es wird so richtig, man merkt richtig die Entscheidung im Hintergrund, oh, die Leute gucken das gern, machen wir das doch so lang wie möglich weiter in dieser Form. Und dann ist es offenbar ihnen auch genug geworden, dann war Damian Lewis raus nach der dritten Staffel. Und dann war es einfach nur noch ein gewöhnlicher Agenten-Thriller.
Ja.
Und Claire Danes kann man immer zuschauen. So, das muss ich schon sagen. Ich habe auch 4 Staffeln davon geschaut. Ich habe auch Recaps geschrieben beim Moviepilot für Homeland. Aber dieses Besondere, dieses, als ich die erste Staffel gesehen habe, oh mein Gott, so eine Serie habe ich noch nie gesehen, die so weit geht. Gerade mit einem US-Marine als Terroristen, das ist ja eigentlich eine extrem krasse, tabubrechende Vorstellung so. Und dann wird da einfach eine stinknormale Serie draus über zwei Leute, die eigentlich sich mal Mental Health Hilfe suchen sollten. Das wird immer schlimmer. Deswegen denke ich heute noch zurück. Damals wollte ich, dass Homeland weitergeht nach der ersten Staffel. Heute denke ich, du lagst falsch, Jenny.
Sie hätte es schön abschließen sollen und dann hätte man perfekte Ende gehabt, ja. Ich habe tatsächlich alle 8 Staffeln geguckt, einfach so, aber ich kann
crazy,
dir sagen...
Crazy, aber dann hast du immerhin die Nina Hoss-Staffel gesehen.
Das stimmt. Aber es war dann halt wirklich immer, okay, wir suchen uns jetzt irgendwie eine neue Misere, die sie ausloten kann, aber...
Wie viel Weißwein hat sie in den übrigen 4 Staffeln getrunken, die ich nicht gesehen habe?
Ich habe nicht mehr mitgezählt. Dann war sie wieder bei ihren Medikamenten. Sie ist ja auch eigentlich interessant, auch weil sie als bipolare Figur, gibt's ja nicht häufig, die so in Serien so dargestellt werden. Aber letztendlich habe ich dann nach 8 Staffeln auch zurückgeguckt und dachte, ja, also die erste war einfach die beste und dann war's das. Also ich glaube, es war gut, dass du nach 4 abgebrochen hast.
4 waren schon 3 zu viel.
Genau. Gut, danke dafür für diesen Einblick. Jenny, dann darfst du mir Jan Felix reinschicken. Ja, hallo Jan-Felix, schön, dass du zu mir gekommen bist.
Hallo Esther, freut mich sehr, hier zu sein.
Und ich freue mich auch, dass du eine Serie mitgebracht hast, mit der ich auch selbst ein persönliches Hühnchen zu rupfen habe. Eine Science-Fiction-Serie, welche ist denn das?
Genau, es ist Altered Carbon, die lief von 2018 bis 2020 auf Netflix, gibt 2 Staffeln. Und ja, für mich ist nur die erste gut, um es mal so zu sagen.
Da gehe ich voll mit. Wer noch gar nichts von Altered Carbon gehört hat, sag doch nochmal kurz, was da so die Grundprämisse ist dieser Serie. Worum geht's überhaupt?
Genau, das spielt so ungefähr 350 Jahre in der Zukunft. Das hat so einen sehr cyberpunkigen Sci-Fi-Noir-Vibe. Und in der Zukunft ist es so, dass Menschen ihre Wahrnehmung und ihre Erinnerungen auf einen sogenannten Stack speichern können, der im Rückgrat, also im Genick sitzt. Und reiche Menschen können quasi die Körper wechseln, so dass sie nie sterben müssen. Wenn der eine quasi zu alt wird, dann wechseln sie einfach in den neuen. Arme Menschen können das nicht machen. Und die Hauptfigur ist Takeshi Kovacs. Der früher mal Teil einer Rebellengruppe war, Elitekämpfer, und dann aber wurde diese komplette Rebellengruppe quasi ausgelöscht. Und er ist seit Jahrhunderten quasi im Gefängnis, also beziehungsweise sein Körper existiert auch nicht mehr und nur sein Stack ist irgendwo quasi im Gefängnis. Und dann wird er auf einmal aus diesem Schlaf sozusagen geholt von einem dieser reichen Leute, die ständig den Körper wechseln können, die quasi unsterblich sind, und wird beauftragt, dessen Mord zu untersuchen. Mhm. Also der Typ wurde ermordet, wurde dann aber quasi standardmäßig wiedergeboren in einem neuen Körper und will jetzt aber, dass jemand seinen Mord aufklärt, und das soll eben genau der Typ suchen.
Und deshalb findet er sich dann im Körper von Joel Kinnaman wieder.
Genau, ja.
Muss man dazu sagen. Der Name natürlich, Takeshi, kann man schon erahnen, ist eigentlich kein westlicher, europäischer, US-amerikanischer, aber genau, deshalb liebte ich diese Serie auch, weil sie einfach so mit diesem Konzept von Identität spielt. Was ist jetzt dieses Stack, dieses Bewusstsein, wenn es irgendwo reingesetzt werden kann? Spiegelt die Hülle überhaupt noch irgendwas wider?
Ja.
Fand ich mega spannend als Sci-Fi-Serie, wie das untersucht wurde. Natürlich auch mit viel Action und tollen Bildern. Also ja, war einfach ein richtiges Vergnügen, die erste Staffel, oder?
Ja, total, ja.
Also, warum ist denn die zweite Staffel jetzt kein Vergnügen mehr? Was hat die denn anders gemacht?
Also sie hat erstmal sehr viel anders gemacht. Das war vielleicht bei vielen einfach der Kritikpunkt schlechthin, dass sie einfach viele Sachen, die die erste Staffel gut gemacht hat oder die erste Staffel überhaupt gemacht hat, einfach nicht weiterführt. So die Hauptfigur, also die Hauptrolle hat sich geändert. Der Hauptdarsteller hat sich geändert.
Joel Kinnaman war es nicht mehr.
Ja. Es war Anthony Mackie. Die Hauptrolle ist immer noch dieselbe. Aber die Art und Weise, wie diese Figur irgendwie ist, funktioniert nicht mehr so, fand ich zumindest. Also es ist so sehr, in Staffel 1 ist es so sehr ein Mensch, der irgendwie so von der Vergangenheit immer noch so wütend ist, der irgendwie so einen richtigen Hass irgendwie mit sich rumträgt, und in Staffel 2 ist davon nicht mehr so wahnsinnig viel übrig. Also ich glaube, viele Leute hatten auch einfach ein Problem mit Anthony Mackie und seinem Schauspiel. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich finde, die Rolle ist einfach anders angelegt.
Und auch die ganze Handlung, die dann irgendwie aufgemacht wird, irgendwie undurchsichtiger, längst nicht so stringent wie die erste Staffel.
Ja. Es ist auch mehr so ein Actioner. Also das ist, bei der ersten Staffel war das irgendwie cool, weil das auch so viele Genres, oder so einige Genres verkreuzt hat.
Fast so ein bisschen Blade Runner-mäßig, auch so ein Thriller, Ermittlung, was ist da los in der zukünftigen Zeit.
Es war einfach so richtige Noir-Detektiv-Story in der Zukunft so ein bisschen, und irgendwie so mit interessanten Figuren, die dann auch sich wie so zu so einer Familie so ein bisschen zusammengefunden hatten und so ihre Base hatten und so weiter. Und das hast du in der zweiten Staffel alles überhaupt nicht mehr. Es fällt auch irgendwie so ein bisschen auf, dass es irgendwie, also man hat irgendwie das Gefühl, die hatten auch weniger Budget in Staffel 2. Es ist irgendwie ein etwas, sagen wir mal, günstigerer Look und ja, also irgendwie vielleicht auch nicht mehr ganz so detailverliebte Drehbucharbeit. Ja. Also es fühlt sich einfach ein bisschen anders.
Man kann eigentlich sagen, unsympathischere Figuren, schlechterer Look. Da hat auch jemand gesagt, warum vollführen wir diese tolle Serie nicht fort? Und entsprechend wurde sie auch abgesetzt dann. Also sie fing ja 2018 an, und nach 2020 in der zweiten Staffel war dann auch schon wieder Schluss.
Genau.
Wahrscheinlich auch wegen dieser schlechten Staffel. Mhm. Was sehr schade ist, weil es gibt auch mehrere Buchvorlagen noch dazu, die man hätte adaptieren können. Aber so ist es jetzt gewesen.
Genau.
Und deswegen von dir auch wahrscheinlich der Hinweis, nur die erste Staffel schauen,
nur
oder?
Nur die erste Staffel schauen. Einen Hinweis könnte ich vielleicht noch geben. Es gibt für Fans, also zumindest für Leute, die sich jetzt die erste Staffel anschauen und begeistert sind, noch ein Anime namens Altered Carbon Resleeved. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie gut der angekommen ist. Ich habe den nämlich selbst nicht gesehen.
Ah ja,
aber
okay.
Wer noch Nachschub haben will und jetzt keinen Bock auf die zweite Staffel hat.
Oder gerade Alien Earth zu Ende geschaut hat mit diesen ganzen synthetischen Körpern und was das genau bedeutet, wenn man sozusagen von einem Körper in den anderen geht, dann könnt ihr da gerne eben noch nachspielen. Ja, danke für dieses Beispiel, dass du es mitgebracht hast. Ich kontere, Jan-Felix. Ich habe was mitgebracht, wovon ich auch weiß, dass es an dir nagt.
Ja.
Nämlich
ja, ja.
Bei mir ist eine Serie, die mich sehr beschäftigt, dass sie nach Staffel 1 hätte enden sollen. True Detective.
Mhm.
Zu streamen bei Wow. Wechseln wir mal von Netflix zu Wow. Lief in aktuell 4 Staffeln mit 30 Folgen und in seinem sehr unregelmäßigen Ausstrahlungszeitraum, nämlich erst 2014, dann 2015, dann die dritte Staffel 2018 und dann war eine lange Pause und dann kam jetzt 2024 nochmal die 4. Staffel namens Night Country.
Ja.
Aber es geht mir natürlich vor allem um die erste Staffel. Also True Detective vor 11 Jahren war ja ein absolutes Krimi-Phänomen, kann man ruhig so sagen. Matthew McConaughey, Woody Harrelson untersuchten als Ermittler in Louisiana einen okkulten Serienkiller und das über 17 Jahre hinweg. Mit so einer düsteren Stimmung, irgendwie so einer harten Atmosphäre, zermürbten Charakteren und einem fantastischen Titelsong auch.
Mhm.
Und auch Kamera und alles war irgendwie so ein Gesamtpaket von, das ist eine Qualitätsserie, eine richtig gute Krimi-Ermittlerserie, in die man sich so reinkniet und die er nicht mal loslässt. Und ja, dann kam Staffel 2 und hat für mich so den guten Ruf völlig versenkt. Also obwohl ich sowohl Rachel McAdams als auch Colin Farrell, die ja dann die Hauptrollen übernahmen in einer völlig neuen Story, als Schauspielende mag, war das so ein ganz obskurer politischer Fall in Kalifornien und ich dachte mir, warum wird es jetzt unter eine Marke gefasst, unter einen Hut gestellt? Und dann die nächste Staffel haben es auch nicht besser gemacht. Also Mahershala Ali war in Staffel 3 unterwegs, hat in Ozarks vermisste Kinder gesucht. Night Country war tatsächlich wieder ein bisschen besser, muss ich zugeben. Die kam jetzt 2024 mit Jodie Foster in Alaska, die da ein verschwundenes Forschungsteam untersuchte. Aber letztendlich ist das für mich so eine Beispielserie von, die hat irgendwie ihr ganzes Pulver verspielt, was sie so aufgebaut hat an Bekanntheit. Also es hat ja jeder darüber gesprochen. Erinnerst du dich noch daran, 2011,
ja,
dass das irgendwie alle geguckt haben?
Das war überall. Also wirklich alle haben darüber geredet. Ich war da gerade im Studium und alle waren so, wie True Detective gesehen.
Ja,
so, das,
ja. Voll. Musste man geguckt haben. Ne? Mhm. Und eigentlich ist es interessant, es ist ja eine Anthologieserie, die also jede Staffel eine neue Geschichte erzählt und das halt nur unter True Detective, kann ja alles bedeuten, unter dieses Label stellt. Also in sich abgeschlossen, man hätte auch einfach sagen können, Schluss jetzt und man macht eine neue Serie. Aber das hat mich dann wiederum geärgert, weil halt dieses Etikett, was ja so aufgebaut worden war, auf einmal nicht mehr das halt, was es versprochen hatte.
Ja, ja.
Und ja, deswegen ist es eigentlich schade in so einem Fall auch, dass ich dann doch an mir merke, ich muss dann doch immer wieder reingucken, weil es könnte ja noch mal besser werden,
ja,
in der
voll.
Neuen Staffel, wenn sie noch mal ganz neu anfangen,
ja,
mit ganz neuen Figuren. Da muss doch irgendjemand dahinter stehen, der was versteht. Ging mir übrigens auch ähnlich mit The Terror so, wenn du die gesehen hast.
Ja.
Schiff im Eis, super Story, Jared Harris und dann Staffel 2, total enttäuschend. Auch Anthologieformat. Und trotzdem, wenn da jetzt demnächst eine dritte Staffel kommen soll, werde ich das wieder gucken. Ich ärgere mich über mich selbst, aber man kann natürlich nicht in die Zukunft gucken, ob sich lohnt oder nicht. Insofern, ja. Was ist denn dir von, hast du noch tatsächlich alle Staffeln geguckt von True Detective oder hast du dann in Staffel 2 abgebrochen?
Nee, ich habe tatsächlich auch alle geschaut. Also mir geht's wirklich ganz genauso wie du, wie dir. Also ich muss in jede Staffel reinschauen, weil die erste ist für mich wirklich immer noch, also ich muss wahrscheinlich sogar sagen, die beste Serie aller Zeiten. Also das hat mich so umgehauen damals.
Ja.
Das hat keine der anderen Staffeln je wieder erreicht. Die waren für mich alle in Ordnung. Also ich fand auch die zweite Staffel.
Sogar die zweite fandst du in Ordnung?
Ja, also die war natürlich enttäuschend so als Fan der ersten Staffel, aber sie war, so mit ein bisschen Abstand kann ich sagen, die war keine schlechte Serie. Sie war einfach nur nicht Staffel 1. So.
Nicht diese Qualität, die wir von Staffel 1 gewohnt waren. Ja.
Und ich glaube, vielleicht muss man, vielleicht muss Nick Pizzolatto, oder also er ist ja jetzt nicht mehr Showrunner, so. Also Staffel 4 gab es ja auch dann Ärger hinter den Kulissen und so weiter und so fort. Aber jedenfalls, vielleicht müssen Leute, die sich überlegen, wie kann man das denn irgendwie wieder zurückbringen, so ein bisschen einsehen, dass die erste Staffel einfach sehr von diesem Setting und von diesem Horroraspekt einfach profitiert hat. Also dass es nicht nur darum geht, eine gute Krimi-Geschichte zu erzählen, sondern die erste Staffel hat so gut funktioniert, weil das einfach dieses Louisiana, was da gezeigt wird, ist am Ende der Welt. Das ist so richtig, das ist genau so, wie Russ Cole das in seinen Tiraden da immer beschreibt. Das ist irgendwie ein Müllhaufen, der durchs Universum schwebt. Das ist
diese
der
ganze Atmosphäre, die man durch das Sehen der Serie wahrscheinlich auch mitbekommt, oder? Dieses Ambiente noch fast drumherum dazugehört. Ja.
Und dann hat man halt irgendwie so ein Politikdrama in Staffel 2 und man hat so ein bisschen so eine, so eine Melodram übers Älterwerden in Staffel 3 und dann macht Staffel 4 wieder relativ gut, weil das ist so ein bisschen wie so Eisstation Zebra mäßig, dass dann wirklich wieder so ganz bisschen so Horrorspitzen reinkommen, weil dieses komische Forscherteam da in Staffel 4 irgendwie.
Ja.
Aber ja, also ich glaube, vielleicht muss man da wirklich ganz einfach rangehen und sagen, so, es muss mal wieder mehr Horror in diese Fälle rein. Die müssen grausamer und schrecklicher sein. So, die müssen Leute wieder erschrecken, damit man das auch zurückbringen kann.
Das Einzige, weil ich wusste gar nicht, dass du so ein riesen True Detective-Fan bist, Jan Felix. Schön, dass ich das hier rausfinde. Dann kann ich dir vielleicht noch eine Serie aus diesem Jahr ans Herz legen. Task ist jetzt nämlich gerade zu Ende gegangen mit Mark Ruffalo und die hat in mir so ein bisschen Gefühle geweckt von, dass die hat so ein Ambiente, so eine düstere Stimmung von man weiß nicht, wo es hinführt. Die würde ich, glaube ich, allen Fans von Staffel 1 von True Detective ans Herz legen. So mehr auf Easttown-Schöpfer Brett Inglesby hat die gemacht. Also ja.
Super, schaue ich gerne rein, ja.
Gut, danke Jan Felix. Dann entlasse ich dich hiermit aus dem Podcast und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann freue ich mich, dass uns auch unser lieber Kollege Patrick hier eine Sprachnachricht dagelassen hat, obwohl er gerade nicht da ist, zu einer Serie, die mich auch sehr beschäftigt hat. Die lief von 2005 bis 2008 und dann kam 2017 nochmal eine Staffel. Die Rede ist natürlich von Prison Break, aber hört am besten selbst.
Hallo, hier ist der Patrick und meine Serie, die nach einer Staffel hätte enden sollen, ist Prison Break. Die erste Staffel ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie packend und unterhaltend eine Serie sein kann und sie ist wirklich für mich eine der Staffeln und Serien, die ich mit perfektem Binge-Entertainment verbinde. Also es gibt wirklich wenige Staffeln, die so ein Suchtpotenzial auslösen und mit ihren Cliffhangern wirklich einen von Folge zu Folge peitschen. Ja, Staffel 2 ist auch noch ganz gut gelungen, ist aber schon merklich schwächer als die erste und was dann kam, also in den folgenden 3 Staffeln, beziehungsweise insgesamt 5, die es dann gab, war wirklich teilweise so schlecht, so abstrus, dass es die komplette Serie rückwirkend wirklich beschädigt hat und den ganzen Ruf oder das Image von Prison Break wirklich nachhaltig beschädigt hat. Und deswegen bin ich der Meinung, dass eine Staffel, die wirklich so grandios war, gereicht hätte und es hätte gar nicht mehr als diese geben sollen.
Ja, danke Patrick für diese Einblicke und diese Frustration, sehr nachvollziehbar. Wer Prison Break nicht kennt, vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst. Es geht um Michael Scofield, gespielt von Wentworth Miller, der sich extra im Gefängnis einsperren lässt, um seinen zum Tode verurteilten Bruder Link, gespielt von Dominic Purcell, mit einem hochkomplexen Plan auszubrechen, den sich er sich unter anderem auf den Körper tätowieren lässt, weil man ihm ja den ja nicht wegnehmen kann. Und dann trifft dahinter, geht dann Verbündete, gruselige Feinde, Gefängnispersonal wird involviert, also alles mega spannend. Aber da ist so eine Prämisse natürlich begrenzt von, weil entweder gelingt der Gefängnisausbruch oder er gelingt nicht. Und man kann auch nur eine begrenzte Anzahl von Malen einfach wieder erneut im Gefängnis landen, um wieder auszubrechen. Also da ist natürlich die Serie Prison Break, Gefängnisausbruch, ein bisschen in ihrer Erzählung beschränkt. Es kam aber trotzdem auf 5 Staffeln mit insgesamt 90 Episoden, wobei 2008 nach 4 Staffeln Schluss war und dann 2017, wie gesagt, nochmal eine weitere produziert wurde mit ganz tollen Stars dabei. Maureen Asalco, Robert Nepper, Sarah Wayne Kelly, das kennt man sicherlich aus The Walking Dead noch, William Fichtner, Rockman Dunmar, also eigentlich eine tolle Serie, aber du hast völlig recht, Patrick, die hat dann auch leider nicht mehr in den hinteren Staffeln gehalten, was sie versprach. Und damit begrüße ich Andrea im Podcast, um den Himmel zum Einsturz zu bringen. Hallo Andrea.
Hallo Esther.
Du hast eine Serie mitgebracht, von der ich mich noch genau erinnern kann, wie du von Staffel 1 geschwärmt hast. Und offenbar ist das bei Disney Plus jetzt doch eher in eine Richtung gegangen, die dich nicht so erfreut hat, oder? Mit Big Sky.
Nicht so erfreut ist wahrlich nett formuliert, Esther. Es geht um Big Sky, wie du gerade schon sagtest. Das ist eine Krimi-Thriller-Serie, basierend auf einer Buchreihe, The Highway-Buchreihe von CJ Box. Und die lief von 2020 bis 2023, wurde nach 3 Staffeln eingestellt. Alle 3 Staffeln kann man bei Disney Plus streamen, wenn ihr euch darauf einlassen wollt. Denn die erste Staffel lege ich allen sehr ans Herz. Ich habe nach 1,5 Staffeln abgebrochen.
Okay.
Ich habe quasi die erste Hälfte der zweiten Staffel habe ich irgendwie versucht noch, habe ich irgendwie noch runtergewirkt.
Die hat ja auch ein paar mehr Folgen. Das sind ja dann nicht 10, sondern fast 20 oder so gewesen bei der.
Die haben auf jeden Fall ein bisschen aufgestockt, was auch völlig unnötig war. Und vielleicht noch ein kleiner Zusatz, warum ich mich überhaupt erst so gefreut habe auf die Serie, war, weil es die erste Serienhauptrolle von der wundervollen Catherine Winnick war. Wir kennen sie als Actiongöttin Lagertha aus Vikings. Mhm. Und das war ihr nächstes Projekt und die erste Staffel war halt fantastisch. Soll ich was zur ersten Staffel erzählen?
Bitte, also vielleicht nochmal kurz, wer es gar nicht gehört hat, worum es geht's überhaupt?
Genau, in Staffel 1 lernen wir was lernen wir eigentlich? Wir lernen fangen wir mal so rum an. Zwei Mädchen werden entführt. Und es gibt einen Serienkiller und der Serienkiller hat noch einen Komplizen. Genau, jetzt werden diese Mädchen entführt und der Freund von einem der Mädchen sagt zu seinen Eltern, hey, ich glaube, meine Freundin wurde entführt, könnt ihr da mal was machen? Und die Eltern sind zum Glück Polizistin und Privatdetektiv und werden gespielt von Ryan Phillippe, oder von vielen ein Crush der 2010er Jahre und von Catherine Winnick. Und der Papa hat auch eine Partnerin in der seiner Detektei, mit der er auch was am Laufen hat. Also die Verhältnisse sind alle nicht so ganz optimal. Und nun begeben die sich auf die Suche. Ich spoilere jetzt mal nicht den krassen Twist in der ersten Folge. Auf jeden Fall läuft
den erinnere ich mich auch noch.
Auf jeden Fall läuft das Ganze darauf hinaus, dass die beiden Damen, die sich erst sehr viel angiften, dann zusammenarbeiten müssen im Namen der Entführungsopfer. Und daraus entsteht eine unfassbar, unfassbar spannende, richtig, richtig toll geschriebene beziehungsweise dann erzählte Geschichte, die sehr viel parallele Handlungsstränge erzählt. Einmal Killer, Komplize vom Killer, die Ermittlerinnen, die Entführungsopfer spielen auch selbst eine sehr große Rolle. Das sind nicht einfach nur irgendwelche verschreckten Mädchen. Da steckt sehr viel Power dahinter. Und das wird wunderbar zusammengeführt, zusammengefasst. Ist ein richtig tolles Krimi-Thriller-Seherlebnis, wie ich es selten zuvor gesehen habe.
Ja, aber wie kann es denn sein, wenn Sie jetzt schon eine richtige Marschrichtung hatten, wo Sie hin wollten? Ich nehme mal an, der Fall war dann nach Staffel 1 gelöst. Sie mussten sich einen neuen suchen?
Genau, der Fall war gelöst. Nun war es allerdings so, der Fall war gelöst und ich dachte mir, wow, das wird richtig cool. Jetzt arbeiten die so richtig toll zusammen, die zwei sind richtig coole Partnerinnen geworden im Ermitteln. Es hatte auch eine sehr starke feministische Komponente, das Ganze. Und dann das. es gibt einen neuen Fall, der ist aber irgendwie völlig egal, der plätschert dann, der läuft nicht richtig an und gleichzeitig, und das Schlimmste an Staffel 2 ist, einer der Bösewichte stirbt am Ende der Staffel, der ersten Staffel. Derselbe Schauspieler kommt aber wieder zurück in Staffel 2 als sein Bruder, von dem wir noch nie vorher was...
oder was?
Älterer Bruder, glaube ich, dem wir noch nie vorher was gehört haben, der dann wiederum den anderen Killer aus Staffel 1 gefangen hält und das nimmt sehr viel Raum ein, ist völlig absurd und hat mir das komplette Seherlebnis zerstört, weil gleichzeitig der neue Fall nicht richtig anrollt, weil wir irgendwie mit dem Bösewichten aus Staffel 1 noch zu tun haben und da kann dann auch die fantastische Schauspielerei von Catherine Winnick und Kelly Bradbury, die die andere weibliche Hauptrolle spielt, Kylie Bunbury, die Cassie Duell spielt, das leider auch nicht mehr rausreißen. Nicht mal Jesse James Kittel, die Schauspielperson war in Staffel 1 eine von den Entführungsopfern, arbeitet jetzt in der Kanzlei. Nicht mal die kann das noch rausreißen, obwohl sie ganz fantastisch ist.
Ja, das ist natürlich super schade, dass da einfach der Fokus anscheinend verloren wurde, obwohl ja anscheinend die Menschen dabei blieben. Häufig ist ja auch so, dass irgendwie jemand weggeht und deshalb nimmt die Serie notgedrungen eine andere Richtung ein. In Staffel 3 hast du dann gar nicht mehr reingeschaut, nehme ich an?
Nee, gar nicht. Weil die zweite Staffel war schon erneut eine Verfilmung der Bücher. Also dachte ich, wenn die Bücher jetzt in diese Richtung gehen, dann haben sie mich verloren.
Ja, okay.
Das Ganze ist halt geschrieben beziehungsweise kreiert von David E. Kelly, einem waren Urgestein des US-Fernsehens. Der hat ja Preise gewonnen für Big Little Lies, Ally McBeal, Practice die Anwälte, war selber auch mal Anwalt. Und er hat auch die erste Staffel geschrieben, mitgeschrieben, größtenteils geschrieben, zumindest die erste Hälfte. Und in Staffel 2 auch nicht mehr, vielleicht hapert es auch daran.
Fehlte da so ein bisschen das Können, das Wissen, das Serienwissen im Hintergrund, ja, okay. Und anscheinend wurde ja die Serie dann auch einfach abgesetzt.
Genau.
Es scheint nicht dir nun so gegangen zu sein, dass das Interesse da verloren ging.
Ich habe tatsächlich nicht nachgeschaut, wie die Bewertungen so, ich schätze mal, abgefallen sind nach Staffel 2. Verlängert wurde es ja dann trotzdem nochmal. Mhm. Also es dürften ja nochmal genug Leute eingeschaltet haben. Aber nach Staffel 3 war da wohl die Luft raus.
Okay. Na gut, danke Andrea, dass du das mitgebracht hast, dass wir hier mal drüber reden konnten. Und dann sehen wir uns bald wieder. Dann schiebe ich an dieser Stelle noch schnell eine Sprachnachricht ein von Max, der zwar im Urlaub ist, aber es sich nicht nehmen lassen wollte, hier noch etwas über Heroes loszuwerden. Auch eine Serie, die einen großen Platz in meinem Herzen hat, mit Peter Petrelli und Zachary Quinto als Saiyan Killer Sailor und Masioka als japanischer Sonnenschein. Also Max, lass uns da gerne teilhaben an deinen Gefühlen.
Hallo, hier ist der Max. Ich kann heute leider nicht an der regen Diskussion im Podcaststudio teilnehmen, weil ich gerade im Urlaub bin. Aber ich wollte es mir natürlich nicht entgehen lassen, euch eine kleine Sprachnachricht zuzuschicken, wenn es um das Thema Serien geht. Und wenn ich an eine Serie mit einer perfekten ersten Staffel und einem, sagen wir mal, dramatischen Abfall danach denke, kommt bestimmt nicht nur mir Heroes als erstes in den Sinn. Also versteht mich nicht falsch. Ich habe Heroes geliebt, aber alles, was nach Staffel 1 kam, hat mich nie wieder so Woche für Woche in den Bann ziehen können, wie halt diese perfekte erste Season. Falls ihr aber gar nicht wisst, was Heroes ist, hier einmal die wichtigsten Fakten. Heroes ist eine Superheldenserie des Senders NBC, die 2006 an den Start ging und 2010 nach 4 Staffeln dann abgeschlossen wurde. 2015 gab es dann noch eine Sequel-Serie, Heroes Reborn, über die ich aber ab jetzt lieber keine weiteren Worte mehr verlieren will. Und falls ihr Heroes noch nicht gesehen habt, holt das unbedingt nach, zumindest die erste Staffel. Diese spielt in einer Welt, in der ganz gewöhnliche Menschen von einem Tag auf den anderen plötzlich übernatürliche Fähigkeiten erhalten und mit dieser neuen Lebensrealität plötzlich umgehen müssen. Und das Ganze ist in ein Mystery-Box-Format gegossen, das wirklich von Folge zu Folge fesselt. Es gibt viele, viele Charaktere und Stück für Stück erfährt man mehr über ihre neuen Kräfte, während es zahlreiche Mysterien zum Miträtseln gibt, wie zum Beispiel die Zukunftsvision einer nuklearen Explosion in New York. Und Stück für Stück enthüllt die erste Staffel dann, was es damit auf sich hat und welche Schicksale, welcher Charaktere damit verbunden sein könnten. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was der Satz "Save the cheerleader, save the world" damals 2006 mit mir gemacht hat. Ich hab's geliebt und wirklich jede Woche der neuesten Folge entgegengefiebert. Und dann kam Staffel 2. Also leider wirkte der Drehbuchautorenstreik 2007-2008 wirklich gegen Heroes und führte zu einer stark verkürzten zweiten Staffel, die leider auch nicht mehr diese magnetische Anziehungskraft hatte der ersten Staffel. Und auch die nächsten 2 Staffeln konnten die Magie nie wieder komplett zurückbringen, für mich zumindest. Auch ein Grund dafür, Serienschöpfer Tim Kring wollte Heroes eigentlich wie eine Art Anthologie aufziehen, in der wir mit jeder Staffel immer wieder neue Charaktere, neues Ensemble kennenlernen und ihre Fähigkeiten entdecken können. Aber die Popularität der Serie und vieler Figuren führte dann zu einem Umdenken und ich glaube, das hat der Serie stark geschadet. Ja, langer Rede, kurzer Sinn. Guckt Heroes Staffel 1, eine ganz fantastische Mystery-Superhelden-Serie aus einer Zeit vor dem MCU. Aber die 3 Staffeln danach und ein gewisses Sequel könnt ihr euch eigentlich sparen. Habe ich es bereut, die Serie weitergeschaut zu haben? Das würde ich jetzt nicht sagen. Aber das Erlebnis des Mitfieberns der ersten Season, das habe ich leider nie wieder bekommen danach. Und damit gebe ich jetzt zurück ins Streamgestöber.
Und damit sage ich Hallo Matthias hier im Podcast, um deine Traurigkeiten los.
Hey Football Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Werden.
Hallo, hallo.
Ich finde es sehr spannend, weil du uns eine Serie mitgebracht hast, wo ich schon sagen würde, dass viele die als ihre Lieblingsserie bezeichnen würden. Ist auch ganz groß bei Netflix, aber offenbar hast du entschieden, da hätte eine Staffel gereicht. Und zwar, welche ist das?
Ich habe Stranger Things mitgebracht. Ich bereue das gerade fast ein bisschen. Dass ich, als du rumgefragt hast, habe ich das einfach mal so in die Runde geworfen, um zu schauen, was passiert.
Ich finde das sehr gut, dass man auch mal so eine Serie nimmt, die eigentlich populär ist, aber wo du sagst, nee, für dich war das nicht das Richtige. Die hat ja 5 Staffeln insgesamt, beziehungsweise die 5. kommt jetzt dieses Jahr, Ende diesen Jahres und endet dann am 1.1. nächsten Jahres. Hat dann 43 Episoden gehabt und hat uns natürlich, zumindest die meisten von uns, schwer begeistert mit dem Upside Down und den Kindern auf ihren BMX-Rädern, die seltsame Sachen und Verschwörungen untersuchen. Dir hat die erste Staffel auch noch gefallen, oder?
Definitiv. Also ich war damals ein riesengroßer Fan und habe das auch sehnlichst erwartet. Ich weiß noch, wie damals der Trailer kam und keiner so richtig wusste, was das eigentlich genau ist. Und damals auch noch in diesem Vakuum von, was kann denn eigentlich eine Netflix-Serie sein? Und ich hatte schon damals das Gefühl, das könnte auch so ein Level-Up-Moment für den Streaming-Dienst gewesen sein. Mich reingezogen hat vor allem dieses Versprechen von, hey, erinnert ihr euch an diese Filme, die in den 80er Jahren von Amblin entstanden sind, so halt dieser ganze Steven Spielberg-Kosmos und dann auch noch ein bisschen weiter mit dieser Horror-Ecke so um John Carpenter rum gedacht. Und das ist ja was es damals im Kino nicht so wirklich an neuen Sachen gab. Und dann, okay, finden wir irgendwie bei Netflix da eine neue Streaming-Heimat dafür. Und die erste Staffel hat mich auch wirklich in den Bann gezogen. Diese Kleinstadt, in die wir eintauchen, die Kinder, durch deren Augen wir diese Geschichte kennenlernen. Es passieren viele mysteriöse Dinge. Da hatte ich fast das Gefühl, ich kann endlich mein eigenes Lost hautnah miterleben, ein bisschen rumrätseln, auch alles in diesem, ja, gefühlt in meinem Kopf bläulich getauchten, cozy Farben. Also man kann sich das irgendwie schön unter der Decke abends im Herbst anschauen, sich in der Kleinstadt, sich in den Geheimnissen verlieren und dann eben im von dir auch schon erwähnten Upside Down, wo dann so das ein oder andere Monster rauskommt und die Serie auch effekttechnisch einfach nochmal interessant macht. Also es ist nicht einfach nur eine Serie, sondern schon eine Blockbuster-Serie und das fand ich damals sehr, sehr spannend zu beobachten.
Stimmt, war echt ein perfektes Gesamtbild von, die Bilder sehen stark aus, die Figuren passen alle zusammen, man hängt sie richtig sein Herz an sie, auch an natürlich an Elfie, die dann mit ihren telekinetischen Kräften auf einmal auftritt und die Jungsbande und einem Mysterium, dem man gerne hinterher spüren möchte. Da gab es ja einen vermissten Jungen, der dann eventuell am Ende der ersten Staffel wieder auftauchte. War das für dich dann so ein Cut, dass du gesagt hast, da ist jetzt irgendwie was zu Ende gegangen und jetzt versuchen sie es nur künstlich zu verlängern? Oder was hat dich an Staffel 2 dann gestört?
Ach, ich weiß gar nicht, ob Staffel 2 schon der Knackpunkt für mich war. Es hat sich eher so schleichend in den letzten Jahren eingeschlichen. Also wir haben ja jetzt 4 Staffeln geguckt, theoretisch. Also ich muss auch gestehen, ich bin einfach in der 4. Staffel ausgestiegen, als die Serie zu selbstbewusst wurde, als sie verstanden haben, okay, wir sind Stranger Things, wir sind das große Aushängeschild von Netflix, wir sind irgendwie dieses popkulturelle Phänomen und wir müssen jetzt auf Biegen und Brechen ein Event aus uns machen und dann, ich meine, bei der 2. Staffel ist ja schon faszinierend, dass sie da diesen komischen Backdoor-Pilot haben, zu dem nie wieder irgendwas gesagt wurde. Diese eine Folge, wo Eleven ein paar von ihresgleichen trifft. Und das ist so,
wir
schweigen darüber in der Familie. Das war vielleicht so das allererste Mal, dass man gemerkt hat, okay, sie wissen nicht genau, was sie machen, probieren was aus. Und sobald es irgendwie ein Anzeichen gibt, dass es nicht funktioniert, lassen sie es fallen und steigern sich dann in was anderes hinein. Nein, und mir wurde es einfach zu groß, zu aufgeladen, zu mythologisch verworren. Ich saß auch neulich in dem Theaterstück hier, The First Shadow, drin, hab das mir angeschaut und war da eigentlich fast wieder richtig angesteckt irgendwie von der Stranger Things Energie, bis ich dann in der 2. Hälfte gemerkt habe, nee, mich interessiert das eigentlich gar nicht so sehr. Und irgendwie hat sich die Serie in ihrem Kern selbst verraten, weil das, was sie ja eigentlich machen wollte, diesen Geist von diesen Spielberg-Filmen und so einfangen, also so Goonies, E.T., all das, was du halt gemütlich an einem Sonntagnachmittag schauen kannst, kannst du nicht mehr mit Stranger Things machen. Stranger Things ist dieses Monstrum geworden, was eigentlich wie eines dieser Viecher aus dem Upside Down da irgendwie rumwüstet im Netflix-Katalog. Aber stell dir mal vor, du hättest eine Staffel mit 8 Folgen gehabt, die meinetwegen 40 Minuten gehen. Das hättest du jedes Jahr einmal an Halloween schauen können. Und jetzt steht's wirklich wie so ein Koloss darum und ich werde nicht mehr Herr der Lage und habe auch wirklich Panik irgendwie vor diesen 9 Episoden, zumal ich ja auch immer noch die eine Hälfte von der 4. Staffel jetzt nachholen muss, wenn ich oben drauf bleiben will. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie schade, dass das so aus dem Ruder gelaufen ist und hätte es lieber einfach eine ganze Spur kleiner gehabt.
Abgeschlossen nach einer Staffel, eine schöne runde Geschichte. Okay, finde ich spannend, weil ich, was du beschreibst, also dieses Goonies-Gefühl auf jeden Fall, das war schon noch sehr speziell in Staffel 1. Trotzdem geht's vielen so und mir auch, dass ich dieses 80er Nostalgie-Feiern ja auch den anderen Staffeln spüre. Und teilweise zum Beispiel in Staffel 2 wurden ja auch noch Figuren groß, die in der ersten Staffel erstmal nur Randfiguren oder irgendwelche Mobbing-Leute waren, die dann auf einmal ins Boot geholt wurden. Aber nee, finde ich spannend, diese Perspektive, dass es Stranger Things ist zu groß geworden, um nach Staffel 1 noch gut zu sein.
Ja, im Endeffekt schon.
Das lassen wir gerne mal so stehen. Danke, Matthias, für diese Einblicke in deine Serienärgernisse.
Gerne.
Und damit freue ich mich, hier gegenüber wieder Nino sitzen zu haben. Erinnert euch vielleicht aus dem Verschwendete Lebenszeit-Podcast, wo er ja auch schon ordentlich Dampf ablassen konnte. Hallo Nino.
Hallo.
Und heute hast du uns eine Serie mitgebracht, wo du Staffel 1 richtig stark fandest und Staffel 2 anscheinend nicht mehr so. Oder Staffel 3 gab's ja auch noch.
Das ist richtig. Ich habe Broadchurch mitgebracht. Das ist im Prinzip einfach nur eine ganz fast handelsübliche Krimiserie oder Dramaserie auch so ein bisschen. Die damit beginnt, dass in einem Küstenstädtchen in Großbritannien ein Junge tot aufgefunden wird und dann zwei Polizisten oder ja, zwei Kriminalermittler
oder Ermittlerinnen,
genau. Und zwar gespielt von Olivia Colman und David Tennant, beginnen diesen Fall aufzuklären, denn es handelt sich offensichtlich um einen Mord. Mhm. Und das ist eine wunderbare Prämisse, weil dieses kleine Küstenstädtchen, jeder kommt so langsam unter Verdacht. So nach und nach wird befragt und es ist recht spannend und es geht halt auch sehr viel um das Drama dahinter, um den Verlust dieses Kindes.
Man lernt im Prinzip auch diese ganze Gemeinschaft kennen, ne? Dass man denkt, ach ja, hier gibt's noch diese Person und die hat irgendwie auch mit ihm zu tun gehabt und irgendwie ist es nicht nur der Fall, wenn man ja so einen klassischen Krimi hat, sondern auch dieses Ganze dahinter. Wie fühlen die Leute sich damit so, ne?
Exakt, und das ist echt so eine richtige Stärke dieser Serie oder zumindest auch der ersten Staffel, aber es ist auch das, was sie versucht oder dann auch durchzieht durch die zwei anderen Staffeln und das ist so ein bisschen das Problem oder wird zum Problem, weil die zweite Staffel, also am Ende der ersten Staffel wird der Täter gefunden. Mhm. Ich werde aber nicht spoilern, wer
natürlich
es ist, weil
nicht,
das ist das Krasse an dieser ersten Staffel, die auch wirklich deswegen so gut ist. Wo man auch merkt, das war wahrscheinlich, oder wo ich dran merke, das war wahrscheinlich auf so eine Staffel auch ausgelegt. Dann wurde es aber halt verlängert. Mhm. Und dann musste man sich überlegen, was erzählt man dann noch? Und dann ist die zweite Staffel noch so clever und bleibt an dieser Story dran, dass man halt erzählt, okay, diesen Gerichtsprozess um diesen Mörder weitererzählt. Und das ist sogar noch relativ spannend. Ich glaube, da wird auch dann zum allerersten Mal die Figur von Phoebe Waller-Bridge eingeführt.
Ach, stimmt, ich habe schon ganz vergessen, dass Phoebe Waller-Bridge auch mitgespielt
hat.
Genau,
das war meine allererste Exposure zu dieser Schauspielerin.
Und aber das, es ist natürlich auch schon ein Richtungswechsel, ne? Man sagt, davor war ein Mordfall und jetzt ist der Gerichtsprozess.
Genau, und dann versucht diese Serie das genau noch aufzufangen in der zweiten Staffel, indem man noch einen alten Fall von Alec Hardy, also von David Tennants Figur, versucht aufzuklären. Da fangen für mich aber schon die Probleme an, weil das überhaupt nicht spannend ist. Und vor allem die Darsteller, die mit diesem Sideplot zu tun haben, mich richtig nerven.
Okay, okay.
Leider, also die sind da... das ist auch wahrscheinlich einfach die Story, die dann erzählt wird. Die ist dann, die meandert so vor sich hin und es ist so, man erzählt so zwei Plots gleichzeitig.
Man hat das Gefühl, es wurde noch was aufgepfropft, damit man jetzt nicht mehr nur an einer festhalten kann und Angst hat, dass die Leute dieses Interesse verlieren.
Und es ist so, das ist, leider wird dadurch auch so, weil das ist so quasi sozusagen, wenn man so in narratologischen Terms redet, so, das ist ja die Backstory Wound von dem Ermittler D.A. Hardy, dass er quasi einen Fall hat, den er nicht aufgeklärt hat, bevor er dann in dieses Küstenstädtchen gekommen ist bei Broadchurch. Und dieses Mysterium dann sozusagen in der zweiten Staffel aufzuklären, das nochmal aufzunehmen, das nimmt dem leider wirklich so, wenn man das weiß, finde ich.
Die Mystik
weg.
Ja, okay.
Weil das wieder mal so ein Fall ist von, das Mysterium war interessanter als die Antwort auf die Frage.
Aha, verstehe.
Genau, und dann ist für mich, also das geht aber noch, die zweite Staffel kann man noch, finde ich, gucken.
Kann man
noch
gucken, okay.
Ja. Auch weil dieser Gerichtsprozess halt wirklich sehr spannend erzählt wird. Und dann kommt halt die dritte Staffel und reißt wirklich für meinem Gefühl nach alles ein, weil es dann um einen komplett separaten Fall geht. Es geht auch um keinen Mord mehr, also es geht jetzt um ein Vergewaltigungsthema und kann man finden, wie man will. Mich als Krimi-Gucker ist es erstmal so, okay, wir sind in einem völlig anderen Thema drin. Aber natürlich setzt Broadchurch damit dann weiter dieses Thema durch, dass man sich sehr um die, ich will nicht sagen Opfer, aber die Betroffenen, diese Perspektive sehr beibehält. Ich finde dann aber schwierig, wie die Serie dann versucht, noch die Originalfamilie aus der ersten und zweiten Staffel dann nochmal da
mit reinzubringen,
zu verknüpfen.
Okay,
auch.
Okay.
Und das ist, ach, und vor allem, wie dieser Fall dann erzählt wird, beziehungsweise wie die Ermittlungen laufen und vor allem wirklich für mich auch, wer dann am Ende der dritten Staffel als sozusagen der schlussendliche Täter enthüllt wird, wie das erzählt wird, was das aussagen soll, das fand ich alles so plump.
Okay, verstehe.
Schlecht. Ja, leider
okay,
ja. Und es zieht es für mich leider total runter, diese dritte Staffel. Und ich habe auch kaum Erinnerungen mehr leider, weil es ist leider hauptsächlich meinem Gefühl nach eine langweilige Staffel gewesen.
Ich wollte gerade sagen, also ich habe jetzt nicht dieses Ärgernis in mir, dass ich sage, Broadchurch ist schlecht geworden, sondern ich habe tatsächlich alle drei Staffeln, glaube ich, gerne geguckt. Aber ich kann mich wirklich nur noch an die erste Staffel erinnern, was da der Fall war. Jetzt, wo du gesagt hast, Gerichtsprozess, ja, da war irgendwas in Staffel 2 und irgendwo ist noch Jonathan Bailey rumgelaufen als Journalist. Aber ansonsten, hast du recht, ist dann einfach nicht die Stärke dahinter gewesen, dieses Powerhouse, was diese britische Serie auch weltweit so berühmt gemacht hat.
Genau.
Und ja sogar für ein amerikanisches Spin-off oder ein Remake gesorgt hat. Wieder mit David Tennant, warum auch immer.
Und Anna Gunn von Breaking Bad.
Genau. Hast du da mal reingeguckt, Grace Point?
Ich habe, glaube ich, so in die erste Folge reingeguckt, habe wirklich gemerkt, okay, das ist abgesehen davon, dass es natürlich halt nicht mehr die britische Küstenstadt ist, sondern die amerikanische oder, glaube ich, sogar kanadische, ich weiß gar nicht mehr. So wirklich so ein Shot-für-Shot-Remake ist. Und dann habe ich das Interesse so ein bisschen verloren.
Das ging mir ganz genau. Sie dachte, abgepaust, nochmal das Gleiche nehmen, muss ich nicht. Habe ich ja die richtig gute Originalserie geguckt.
Und vor allem, ich mochte auch wirklich die erste Staffel so gerne, dass ich sogar so eine Novelization davon gekauft habe als Buch und wirklich komplett verschlungen habe in einer Zugfahrt. Und es ist wirklich eine prägnante, krasse Story. Und das können aber Staffel 2 und 3 überhaupt nicht mehr liefern, leider.
Ja.
Und deswegen ist es für mich so echt so eine Enttäuschung, weil diese erste Staffel für sich so gut stehen kann und das hätte man da beenden können.
Kann man auch als Zuschauer da einfach abbrechen an der Stelle.
Genau, wirklich. Genau. Man hat dann einfach eine gut zu Ende erzählte Story. Man kann sich noch wünschen, dass es weitergeht, aber man braucht es nicht noch mehr. Man braucht die zweite und dritte Staffel gar nicht, um ein kathartisches Erlebnis zu haben, dass man zumindest den Mörder gefangen hat.
Ja. Ja, danke Nino für diese Einblicke in deine Serienkonsum-Krimi-Vorlieben.
Gerne.
Und damit erteile ich Bea das Wort von Movieplot YouTube, die ein Hühnchen zu rupfen hat mit einer Serie, die auch richtig stark ist und wahrscheinlich in aller Munde und wo auch gerade ein deutsches Remake im Fernsehen läuft, nämlich das US-amerikanische Euphoria bei Wow zu streamen. Und da gebe ich ihr am besten einfach mal selbst das Wort.
Wenn ich ehrlich bin, ist es ein bisschen geschummelt, denn ich würde sagen, Euphoria hätte nach den beiden Corona-Specials aufhören sollen. Aber die sind ja keine richtige Staffel, deswegen kann ich immer noch quasi sagen, nach der ersten Staffel jetzt aufhören sollen, denn die war für mich wirklich sehr, sehr gut. Die beiden Corona-Folgen fand ich brillant. Die zweite Staffel hingegen fand ich wirklich schlecht. Also ich hatte da sehr viel Hoffnung, ich habe mich riesig drauf gefreut und das, was uns da abgeliefert wurde, war teilweise einfach nur nochmal dasselbe, aber in noch lauter und noch nerviger und noch sexuell aufgedrehter und dann eben das große Finale mit dem Theaterstück. Ich fand es schon allein keine gute Idee, alles auf Maud Apatow zu setzen, die meiner Meinung nach, es tut mir leid, keine gute Schauspielerin ist und das auch nicht gut gemacht hat. Aber auch dieses Ganze, okay, wir erzählen jetzt nochmal die komplette Serie in einer oder waren es zwei Folgen nochmal von vorn, obwohl wir das doch alles gesehen haben, das hat niemanden weitergebracht. Es war einfach nur nervig und das einzig Gute an dieser Staffel war, dass sie auch wieder schön aussah. Aber wenn ich was Schönes sehen will mit Inhalt, dann gucke ich mir eben die erste Staffel an und das habe ich von der zweiten nicht bekommen.
Und dann begrüße ich zu guter Letzt hier mir gegenüber Joana, die eine ganz hochaktuelle Serie, würde ich fast sagen, mitgebracht hat, nämlich aus diesem Jahr. Squid Game ist zu Ende gegangen und du wünschst dir, Squid Game wäre schon 2021 nach Staffel 1 zu Ende gegangen, oder?
Ja, das ist richtig.
Wir haben drei Staffeln mit insgesamt 22 Episoden, die jetzt dazugehören. Es wurden auch noch diverse Sachen angeteased, was in Zukunft noch mit Spin-offs passieren könnte, aber die Serie selbst ist abgeschlossen und sie war ja eigentlich auch schon nach Staffel 1 abgeschlossen, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
Eigentlich schon, aber dann wurde sie ja zur absoluten Sensation auf Netflix. Es ist ja bis heute die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten. Also Staffel 1 ist sogar noch vor Wednesday ein unglaublicher Erfolg geworden. Deswegen haben sie sich dann entschieden, da machen wir noch mehr.
Da hat der Erfolg einfach was angerichtet.
Genau, da machen wir einfach ein riesiges Universum draus. Genau.
Und deswegen haben wir nach Staffel 1 noch Staffel 2 und 3, wobei Staffel 2 und 3 ja eigentlich eine geschlossene Erzählung sind, muss man dazu sagen,
genau,
bekommen.
Eigentlich schon.
So ein bisschen das Haus des Geldes Prinzip, wo ja dann auch auf einmal noch drauf aufgebaut wurde, dass Staffel 1 und 2 von Haus des Geldes waren ja theoretisch auch die erste Staffel der spanischen Serie und dann hat Netflix noch diverse Zusatzstaffeln produziert. Aber für alle, die komischerweise noch nichts von Squid Game gehört haben, sag doch nochmal kurz, worum ging es denn in Staffel 1 und warum hätte man das vielleicht auch gut beenden können nach Staffel 1?
Also Squid Game handelt im Endeffekt von so tödlichen Kinderspielen. 456 Teilnehmende wurden da auf eine geheime Insel vor Seoul eingeladen.
Keine Kinder, aber die spielen Kinderspiele, ja?
Genau, also erwachsene Menschen wurden auf diese Insel eingeladen, um an verschiedenen Spielen teilzunehmen. Es waren halt Spiele, die man vor allem so aus dem Kindesalter so in Südkorea kennt oder gespielt hat. Und jetzt gab es aber ein... brutalen Twist dieser Spiele und viele Teilnehmende mussten ihr Leben lassen und dem oder der Gewinnerin winkt quasi dort ein Preisgeld von 4,56 Milliarden Won, wirklich unheimlich viel Kohle. So wurden die Leute eben auch dahin gelockt. Und in der Mitte dieser Serie steht Gi-hun, der halt auch am Tiefpunkt seines Lebens steht und denkt, er kann da schnelles Geld machen und dann halt eben merkt, okay, das ist hier doch alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Im Endeffekt, also...
Wir wissen ja, wo die Spiele enden, wir müssen es jetzt ja nicht konkret spoilern, aber...
Ich wollte gerade sagen, wie viel darf ich jetzt sagen, aber also genau, die Spiele werden zu Ende gespielt, ich sag's jetzt mal so, und Gi-hun geht da so durch. Und ich fand, die erste Staffel war halt irgendwie was Neues. Also auch wenn dieses Prinzip natürlich nicht neu ist, es gab The Running Man,
Spiele,
es gab Hunger Games, alles Mögliche. Ne? Deswegen, man kennt das irgendwie aber so als, als Netflix-Serie oder so war das irgendwie schon trotzdem was Neues. Hatte irgendwie so einen Schockfaktor. Man hat so mitgefiebert, man hat mit den Figuren mitgefiebert. Und es war irgendwie wirklich auch einfach gut gemacht. Und einnehmend, und als es dann geendet hat, war die Geschichte aber eigentlich dann irgendwie auch auserzählt. Also ich glaube, das, was die Serie sagen wollte an Kapitalismuskritik, an Gesellschaftskritik, hat sie eigentlich schon gesagt. Und alles, was dann danach noch passiert ist, war im Endeffekt eigentlich nur nochmal so ein Aufwärmen.
Eine Wiederholung dessen, was wir schon wussten.
Genau, also...
Und ich würde sogar noch draufsetzen, fast eigentlich umgekehrt, es ist eine Serie über Kapitalismuskritik, aber sie verfällt dem Kapitalismus, indem sie noch weitere Staffeln produziert.
Richtig, also eigentlich hat sie genau das gemacht, was sie eigentlich kritisieren wollte ursprünglich mal. Deswegen, ist fast schon ein Metakommentar.
Ja,
vielleicht auch mit Absicht, wer weiß. Man möchte vielleicht den Leuten auch positive Absichten unterstellen. Aber deswegen, also im Endeffekt ist es auch einfach danach nicht mehr so gut gewesen.
Ja.
Also ich fand, die Spiele waren dann halt auch einfach nicht mehr so einnehmend und so spannend. Man wusste halt so ein bisschen, wo es hingeht. Man wusste irgendwie so, was passiert als nächstes. Und auch wenn Staffel 2 und 3 auch nochmal so ein paar neue Figuren mit eingebracht haben, die dann auch irgendwie ganz nett waren, konnte es einfach nicht mehr mit Staffel 1 mithalten. Und deswegen, also auch alles, was da jetzt noch passiert an englischen Remakes und so, würde ich mir auch so denken, also lasst es doch einfach. Es wäre auch bei Staffel 1 gut gewesen. Und dann wäre es, ich will es nicht sagen perfekt, aber dann wäre es so einfach wirklich
eine runde Sache
eine
gewesen.
Eine runde Sache gewesen,
wo man sagen kann, das war so ein Einhorn bei Netflix.
Ein Highlight, genau. Wisst ihr noch damals Squid Game, diese Miniserie, die großartig war? Das ist sie nicht geworden.
Wir haben ja auch einen Squid Game Podcast hier im Streamgestöber aufgenommen, wenn ihr da nochmal tiefer eintauchen wollt in Staffel 3 und das Ende, was ja auch viele gehasst haben, was dann passiert ist. Aber danke, dass du das nochmal mit uns geteilt hast, Joanna.
Ja, sehr gerne.
Und damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende angekommen. Und das Gute ist, bei unserem letzten Podcast zur verschwendeten Lebenszeit, da warst du ja auch schon da, Joanna, da haben wir ja euch Sachen eigentlich nicht empfehlen können, weil wir gesagt haben, hat sich überhaupt nicht gelohnt. Aber hier habt ihr jetzt richtig gute Serien, wo ihr einfach Staffel 1 gucken könnt und dann hört ihr einfach auf nach Staffel 1, so als Serienempfehlung. Und müsst euch dann nicht wie wir ärgern, weil dann noch was kam, was euch einfach nicht befriedigt hat. Insofern, sind das hier nochmal 10 schöne Empfehlungen, in die ihr reinschauen könnt. Ich lege euch alles nochmal in in die Shownotes, auch mit den jeweiligen Streamingdiensten, damit ihr wisst, wo ihr schauen müsst. Und sage allen Gästen und dir hier natürlich auch stellvertretend, Joanna, vielen Dank fürs Kommen. Und wenn ihr weitere Folgen hören wollt im Streamgestöber, genau, dann scrollt euch einfach nochmal zurück zum August, wo wir ein bisschen über unsere Serienärgernisse, was wir am liebsten gar nicht hätten geguckt haben wollen, sprechen. Oder ihr scrollt euch richtig weit zurück zu 2021, wo wir schon mal über Serienremakes, die uns begeistert und die uns enttäuscht haben, geredet haben. Wir hatten nämlich in der gerade schon natürlich erwähnt, es gab Broadchurch und das wurde dann als Grace Point geremaked. Manchmal hat man gesagt, ja, hat sich gelohnt und manchmal nicht. Also wenn ihr da noch etwas Artverwandtes hören wollt, dann hört auch da einfach nochmal gerne rein. Ansonsten danken wir euch immer, wenn ihr uns schreibt und wissen lasst, was vielleicht auch eure großen Ärgernisse sind, wo ihr sagt, da hätte eine Staffel völlig ausgereicht. Gerne her mit den Mails, mit den Spotify-Kommentaren, wo auch immer ihr uns schreiben wollt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder und ich sage tschüss und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.